wieder, meine Damen und Herren, und ich begrüße Sie recht herzlich hier und heute zu zwei Legende der Podcast mit Sebastian Johann, Sebastian Bach, Rupio und Lukas Friedhelm Ernst seinerzeit. Tontechniker.
Nee, bisher nicht.
Musiker.
So.
Bin ich nicht, ne? Bin ich kein Tontechniker? Hey.
Ich weiß nicht, würde man da Tontechniker zu sagen? Ich würde dich. Witzigerweise habe ich dich eigentlich nur noch als Produktionsleiter im Hirn.
Wirklich? Das ist krass.
Ist das schlecht? Findest du das schlecht?
Nein, gar nicht. Und zwar, und da komm ich jetzt auch eigentlich zu, weil wir haben ja schon mal so ein bisschen deinen Werdegang uns reingehämmert.
So.
Und der unterscheidet sich, obwohl uns unsere Wege ja gekreuzt haben, unterscheiden sich diese Werdegänge durchaus hier und da. Ne? Also wenn man es runterrattert, ich habe auch eine musikalische Vergangenheit, auch Schlagzeug, auch in lokalen Bands irgendwie durch die Gegend getingelt und so. Und aber auch damals schon ganz früh tatsächlich gemerkt, so irgendwie dieses Organisieren und wie kommen wir denn von A nach B und so.
Und das war schon dein Ding.
Irgendwie
damals.
Schon immer, lustigerweise.
Also, ja, aber du hast halt auch so ein, glaube ich, echt so ein Faible dafür, weil du musst ja auch privat, kann ich mir vorstellen, ich habe jetzt ja nur ein Kind, aber das bedeutet ja auch schon, dass man
genau.
Halt einfach sehr, sehr viel planen muss.
Genau, und genau, das ist nämlich auch nochmal so eine Sache, die uns ja auch nochmal gleicht, wie nennt man das nochmal?
Verbindet.
Verbindet, genau.
Wir teilen uns die Kinder.
Wir teilen uns wir teilen uns Kinder, ne? Nein. Wir sind beide sogar auch Väter, also nicht nur musikalischer Background, Schlagzeuger, auch so, ich würde mich auch noch irgendwie halbwegs als Produzent bezeichnen, auch nicht nur halbwegs, also ich produziere auch schon sehr gerne, ich produziere auch ziemlich gut eigentlich.
Ja,
Eigenlook stinkt auch. Ja, man wird auch nochmal was sagen dürfen. Und zwar, genau, wir sind beide Väter. Ich habe 4 Kinder tatsächlich in verschiedenen Altersstufen.
Mhm.
Und das auch schon sehr lange. Also, das muss man auch was noch machen. Es sind keine Zwillinge dabei, auch keine Drillinge. Das sind verschiedene Epochen und Episoden.
So.
So.
Ja.
Es ist aber auch so, und das ist durchaus branchenübergreifend zu beobachten, dass es jetzt nicht unbedingt so ist, dass wenn du im Job krass durchgestylt bist, was Timings angeht und so, dass man dann halt privat genauso weitermeiern kann. Weil da merke ich dann schon auch so, wenn ich ein Festivalwochenende oder auch eine längere Tour hinter mir habe, dann ist dann erstmal leer. So, dann bist du erstmal
auf. Hast du nicht auch, bei mir ist das so, eigentlich bräuchte ich dann nochmal 2 Tage off, um wieder in diesen anderen Modus reinzukommen.
Ja, habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, aber ich traue mich das nicht.
Ja, ja.
Ich kann ja nicht sagen, so.
Einfach
ja.
So sagen, so, okay, ich nehme noch 2 Tage im Hotel.
Die Tour dauert 2 Tage länger übrigens noch oder so. In welcher Stadt denn? Oh, ja.
Ganz weit weg.
Weiß ich auch jetzt nicht so genau.
Ganz weit weg.
Dann hängt man so im Hotel ab zu Hause. Ein paar Straßen weiter.
Ja, aber ist wirklich so. Und das ist ja auch, ich finde, das ist auch so dieser schwierige Spagat, den du ja auch in anderen Berufsgruppen hast. Aber ich finde, wenn du halt von so einem Leben auf Tour, was ja dann irgendwie bedeutet, dass du in einer ganz anderen, also du hast eine ganz andere Arbeitsaufgabe, du bist ganz anders von der Zeit her halt irgendwie begrenzt irgendwie, weil du hast, naja, du stehst halt morgens irgendwie auf, hast du das und das zu tun. In deinem Fall halt ja irgendwie sehr früh aufstehen, irgendwie alles organisieren.
Sehr früh aufstehen.
Sehr früh aufstehen.
Ey, Kinder können so früh aufstehen, so gnadenlos so. Früh.
Natürlich.
Gnadenlos früh.
Die können auch durchmachen.
4.30 Uhr.
Boah. Und
das ist wirklich früh.
Definitiv. Ich finde halt einfach dieser Umschwung von dieser Zeit auf Tour sein und diesen Ablauf zu haben am Tag und dann nach Hause zu kommen und in einem ganz anderen Leben oder also einer ganz anderen Situation zu sein irgendwie, das kann manchmal mega überfordernd sein, weil du willst ja trotzdem eigentlich direkt 100% da sein. Genauso wie du beim Job ja auch immer 100% geben willst.
Ja, und ehrlicherweise ist es ja auch im Tour-Kontext ganz klar so, es gibt Catering, so, es gibt ganz klare Strukturen, also Arbeitszeiten quasi. Alles wird im Endeffekt nur darauf ausgerichtet, dass du halt an diesen, in diesen Arbeitszeiten konzentriert deine Arbeit erledigen kannst und alles drumherum wird für dich geplant. Das heißt, es gibt Leute, die sagen dir, dann und dann bist du da, dann und dann ist der Changeover, dann müsst ihr aufbauen, abbauen, dann ist die Show, dann ist ein Overnight-Travel oder dann fliegt man irgendwo hin oder so weiter und so fort.
Und das wiederholt sich halt immer.
Genau, also aber das Ding ist halt, zu Hause musst du das selber wieder machen.
Ja.
Da musst du selber gucken, so, okay, Kühlschrank, da fehlt das und das, alles klar, jetzt muss ich selber nochmal das und das planen und Catering, ja, schwierig, jetzt muss ich auch hier nochmal kochen und so. Und Freizeitgestaltung. Und dann musst du ja auch noch deinen Job halt weitermachen, weil es ist ja nicht so, du fährst auf Tour, du kommst nach Hause und dann auf einmal ist der Job erledigt. Das ist ja nicht so. Du musst dich dann voll wieder vorbereiten. Vor allem halt in der Produktionsleitung ist ja nach der Show immer vor der Show. Und nach dem Festivalsommer musst du aufräumen, reparieren und so, wieder irgendwelche Sachen bestellen und so. Das hört ja nicht auf.
Ja,
also du bist halt eigentlich, das hatte ich auch vorher eigentlich nicht so krass, dass man echt merkt, so eigentlich, also bis kurz vor Weihnachten und dann ist es eigentlich nur der Januar, der wirklich low ist, wo man mal so ein bisschen Luft holen kann.
Weil alle so ein bisschen Luft holen, ne?
Genau.
Ja, ja, voll.
Und dann ist ab Februar geht dann schon wieder der Punk los, tatsächlich.
Ja.
Dann ist irgendwie, im Januar werden schon wieder alle nervös, weil Material muss bestellt werden. Keiner hat mehr Zeit.
Muss alle am Start sein.
Ja, das,
das ja, voll.
Das ist schon ein anderes Ding. Aber genau, Kinder sind real. 4:30 Uhr ist hart. Das hat man natürlich auch mal hier und da, wenn man auf Tour ist. Aber man muss ehrlich, ich habe letztens eine Studie gesehen, in der validiert, also empirische Daten erhoben worden sind, wo es heißt, es ist für einen Großteil der Menschheit entspannter zur Arbeit zu gehen, als zu Hause zu bleiben und sich um die Kinder zu kümmern.
Mhm.
Also Shoutout an alle Mütter oder Väter in Elternzeit, die sagen so, ey, ich ziehe mir das hier rein, weil der Job ist auf jeden Fall, und das kann ich echt validiert sagen, der ist hart. Der
Definitiv.
Ist teilweise sogar auch echt härter, weil du bist halt die ganze Zeit an, egal ob nachts oder tagsüber. So.
Definitiv, das ist auch doch, also.
Die haben ja wenigstens die Möglichkeit, dann, wenn du in einem Hotel bist und du kannst pennen, dann kannst du pennen.
Voll, ja, definitiv.
Auch wenn es ein paar Stunden sind manchmal und so.
Ja.
Aber du kannst pennen. Also da kommt dann halt nicht nachts, es sei denn, du bist halt Tourmanager auf einer schwierigen Produktion. Da kommt dann nicht nachts irgendwie jemand angedackelt und sagt, ich kann nicht schlafen.
Wo ist eigentlich die Toilette hier?
Ja, im Hotel.
Oder ach, so. Auf dem Tourbus.
Oder genau, im Nightliner. Ja. Wie war das nochmal mit Kacken auf dem Bus? Darf man das?
Darf man nicht.
Darf er das? Nee, darf man nicht.
Darf man nicht.
Genau. Also kann man schon machen, aber ist sehr unratsam und auch hier und da mal teuer oder auch sehr ärgerlich. Ich habe mal irgendwie, ich glaube, ein englischer Fahrer, der hat immer so standardmäßig, egal ob die Crew oder Band schon länger auf Tour ist, immer so eine Ansage gemacht. Wenn hier jemand in den Bus kackt, also auf Englisch, ne, musst du jetzt quasi die übersetzt denken, so dann hat er so einen Löffel aus der Schublade genommen, so einen silbernen Löffel, und dann hat er den nur in die Luft gehalten und so, und dann war irgendwie allen klar, so wenn man da irgendwie, ne, wenn da so ein kleiner Kürtel reinfällt,
darf man den selber?
Dann musst du den da rauslöffeln. Dann musst du selber irgendwie den Tank kriechen. Ich weiß, ich habe das noch nie gesehen. Dann musst du
ich,
da
auch
dann,
ich will das auch nicht sehen.
Musst du deine Körtel da wieder rauslöffeln.
Ja.
Sehr schön, unangenehm.
Schön in der eigenen Scheiße bügeln.
Ja, oder halt auch in dem ganzen Urinat da von dem ganzen Gesocks. Was da halt so mit dir unangenehm auf jeden Fall.
Sehr unangenehm, ja.
Kennst du das, wenn man so eine Geschichte erzählt und man kann sie förmlich riechen? Unangenehm. Okay, ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also um es einfach mal, um das Pferd von hinten zu besatteln.
So.
Beschriebenermaßen, ich bin Produktionsleiter. Das auch ehrlicherweise, wenn ich das jetzt noch so vergleichen mag, nicht besonders lange. Also mache das jetzt seit circa 2 Jahren, glaube ich. Bin da aber reingewachsen mit Produktionen, die, ja, wo man immer mehr Verantwortung übernehmen konnte und so. Ich habe schon tatsächlich mehrere Produktionen gemacht, wo ich Tourmanagement gemacht habe, was ja auch schon nah daran geht, wenn man halt einen technischen Background hat, und dann gibt es zum Beispiel auf kleineren Touren eben keinen Produktionsleiter, dann macht man den Job tatsächlich auch schon mit ohne es so richtig zu merken. Mhm. Je größer die Bühnen oder die Produktion werden, desto eher wird dann halt auch eine Personalie verlangt, die sich dann halt nur damit beschäftigt, so wie läuft das hier jetzt technisch, wie ist unser Set, also ne, ist das alles so wie bestellt, sind die Hands da?
Die ja immer da sind.
Genau, 8 Hands bestellt, 4 Leute kommen.
So.
Oder, keine Ahnung, sind unsere Lampen da? Können wir den Backdrop hängen? Wie ist das mit der LED-Wand hier und so? Wo sind die Crash-Barriers? Und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich schon so der Dreh- und Angelpunkt bei mir. Ich habe aber jahrelang und auch sehr gerne als Backliner gearbeitet und das war auch ehrlicherweise mein Einstieg.
Aber Einstieg wo rein?
In die Ernsthaftigkeit dieser ganzen, also in größere Projekte, ehrlicherweise, ja, in größere Projekte. Damals Max Giesinger erstmal gesubbt, der erste Subjob, das war, lief tierisch gut. Ich war irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war da noch sehr viel als Schlagzeuger auch unterwegs und hat dann aber auch ganz viel schon Tourmanagement gemacht. Und dann hieß es halt so, Max Giesinger hier Stage Left, Backline machen und so. Ich hatte erstmal irgendwie meine In-Ears vergessen.
Wo ist Stage Left?
Stage Left ist da, wo der da, das ist quasi unsere Seite, so. Also zwei linke Hände immer, also guckst, sitzt auf der Bühne quasi, guckst in die Menge und da musst du nach links gucken.
Genau.
Das ist Stage Left.
Die andere Seite ist Stage Right.
Ja. Stage Right ist die andere Seite, ja. Wird oft verwechselt, das hatte ich auch kürzlich nochmal wieder.
Ja, definitiv.
Nee, aber das also, ist aber auch so in so einer...
Klick doch mal Stage Left das Crashbang an.
Ja.
Und gehst halt nach rechts.
Genau. Ja, nee. Ja, das war noch eine andere Situation. Das war irgendwie eine Mail. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Gar nicht so unbekanntes Festival. Mail-Korrespondenz. Und dann heißt es so, nee, das war eine Fernsehshow, genau. Es war eine Fernsehshow. Und dann habe ich gesagt, so, ja, nee, Stage Left ist bei uns normalerweise der Monitorplatz und so. Und dann wurde das andauernd bejaht. Mir wurden aber Pläne geschickt, wo alles spiegelverkehrt war auf Stage Right. Und ich war so, Leute, hä? Also, sorry, aber das ist nicht Stage Left.
Missverständnis.
Und dann hieß es halt so, ja, nee, das ist ja ein Fehler, der kann irgendwie mal passieren. Und ich dachte so, nee, Leute, kann eigentlich nicht, also, hä? Also, ihr macht das doch nicht zum ersten Mal. Aber naja, jetzt haben wir das geklärt. Nach 10 Jahren Bestand dieser Sendung auf Pro7 oder RTL oder wo genau, auch immer
die müssen
das
jetzt
war.
Alles, die müssen jetzt alles nochmal neu machen.
Die müssen vielleicht ihre Pläne nochmal abändern oder ja. So. Aber nicht so schlimm, das kann tatsächlich immer mal wieder aufkommen. Stage Left ist, wenn du von der Bühne guckst, links. So, bitte, danke, tschüss. Das haben wir geklärt.
Aber eine Frage noch dazu, weil ja. Dieses ernsthaft in diese Branche einzusteigen, ich dachte halt echt immer, dass du auch schon lange davor als Schlagzeuger
ja.
Schon ernst. Also war das denn nicht ernsthaft? Oder?
Doch, also tatsächlich, also das ist eine gute Frage. Und zwar ist es, ich habe damals, glaube ich, auch bin ich angetreten, um Schlagzeuger zu werden, ehrlich gesagt. Ich habe aber ganz früh schon gemerkt, also wie ja schon beschrieben, ich hatte irgendwie mega Bock auf mehr. Also ich will irgendwie, also wenn ich jetzt der Schlagzeuger und Tourmanager bin, habe ich damit auch nicht so das Problem. Mhm. Das war ja bei diesen kleinen Projekten so, aber damals hat man das halt noch nicht so genannt. Aber da hieß es halt immer so, ja Lukas, der kümmert sich so um die Orga und so.
Der macht halt alles.
Genau, oder ich habe dann irgendwie gesagt, so, ey Digga, kannst du mal das Kabel nicht rollen wie so ein Kartenschlauch, sondern so, da gibt es halt so auch so Windungen im Kabel, dann halten die auch länger und so. Und dann habe ich gedacht, so komm, lass einfach liegen, ich mache das halt. Und genauso war es, ehrlich gesagt, auch mit dem Schlagzeugspielen, weil ich habe das eine Zeit lang sehr, sehr intensiv verfolgt, habe dann aber auch gemerkt, ich habe irgendwie auch voll Bock, Bass zu spielen. Das kam bei mir halt super früh schon.
Ja, okay.
Und halt auch irgendwie, ja, ich will ja auch Gitarre spielen und so. Und dann bin ich super früh auch da gelandet. Ich will, also, ne, wie ist denn das jetzt irgendwie? Ich will das ja auch mal natürlich immer aufnehmen und so. Habe dann irgendwie schon mit 16, 17 mit einer gecrackten Ableton-Version angefangen, irgendwelche Techno-Beats zu basteln und so. Und das war halt so der Ableton-Einstieg tatsächlich, die erste DAW, die ich jemals benutzt habe. Und habe dann irgendwann Abi gemacht, habe dann gedacht, ich muss ja irgendwas jetzt machen und so. Hatte immer schon die Idee, irgendwie mit der Musik läuft es ja. Und dann habe ich über super viele Umwege, bin ich eigentlich im Studio als Assistent so richtig angedockt und habe dann gemerkt, so hey krass, hier macht das total Sinn, wenn ich Schlagzeug spielen kann und ich kann Gitarre spielen und Bass spielen und DAW kann ich auch. Und es war halt nie so, dass ich den Wunsch hatte, Session-Drummer zu werden, weil ich immer schon wusste, das wird mich, das langweilt mich, wenn ich nur das mache. So, deswegen, ich brauchte immer den Ausgleich
noch. Ja, okay.
Und aus dem Grund, dass ich so Bock hatte, so viele Sachen zu machen, bin ich halt auch, oder auch aus der Not heraus irgendwie Geld verdienen zu müssen, habe ich dann auch gesagt, so, ey, ne, eine Möglichkeit, Backline zu machen oder irgendwo als Tourmanager mitzufahren. So klar, warum nicht? Oder ich habe sogar auch mal eine Tour als Mercher gemacht tatsächlich.
Aber die Abwechslung finde ich auch geil. Also die schätze ich halt jetzt auch sehr.
An mir?
An dir sowieso. Aber auch cool. Jetzt an der Möglichkeit, die ich halt habe. So, ne, dass ich halt irgendwie Produzent und das Schlagzeuger und Backliner so. Also dieses nicht nur eine Sache machen zu können, sondern halt auch so diese
Aber das ist witzig eigentlich, weil im Studiokontext damals, das war schon sehr konservativ, glaube ich, als ich meine Assistenzzeit gemacht habe, da hieß es immer so, Digga, du musst dich für eine Sache entscheiden und die machst du dann richtig. Und das wurde halt irgendwie immer, also ich fühlte mich immer so ein bisschen unter Druck gesetzt, irgendwie mich entscheiden zu müssen. Ich habe immer gedacht, ist nicht so gern gesehen, wenn ich jetzt als Schlagzeuger auf Tour fahre und irgendwie damals zum Beispiel mit Ferris MC losgefahren bin, weil der da in dem Studio produziert worden ist, wo ich meine Assistenzzeit gemacht habe und dann durch Zufälle wurde diese Stelle frei. Da hat der Manager mich angerufen und gefragt, so, ey Lukas, kannst du nicht mitfahren? Du kennst die Songs, ja, du hast die ja alle editiert. Habe ich natürlich sofort ja gesagt, weil ein Assistenzgehalt ist natürlich jetzt nicht die Welt und wenn man noch ein paar Kröten dazu verdienen kann, happy days.
Voll.
Habe ich das halt gemacht, aber da habe ich immer auch direkt gemerkt, so irgendwie ist das irgendwie, also das bricht so langsam so auf. Ich denke mal, unsere Generation ist da schon so ein bisschen freier so und das ist auch viel normaler mittlerweile, dass es halt so Menschen gibt, die jetzt zum Beispiel ich bin Gitarrist und bin auf Tour, aber ich produziere halt auch sehr viel und bin ein Songwriter. Oder ja, also diese Brücke Techniker und Musiker ist sogar noch viel seltener, glaube ich. Aber gibt es auch öfter.
Ja. Ich finde das halt so interessant, oder dieses Thema ist halt so mega interessant, weil es wird ja oft, also ist das ein Gefühl, was man lange mit sich trägt und was auch schon lange in der Menschheit Bestand hat, dass man halt sagt, ey, du musst eine Sache 100% machen. Also wenn du eine Sache zu 100% machst, auch nur dann wird sie gut oder dann wirst du gut da drin. Oder ist es halt so, dass eigentlich vielmehr die Möglichkeit, mehrere Sachen zu machen, bietet dir sozusagen da für dich die Möglichkeit, halt dich auch komplett zu entfalten. Also ich glaube, das ist auch so unterschiedlich, dass manche Leute halt sagen, ey, ich mache jetzt aber nur Gitarre und setz mich da, baue selber noch Pedals zusammen und sowas irgendwie. Also setz mich da komplett mit auseinander und das ist für mich der Shit. Und dafür werde ich auch angefragt. Das ist ja auch ein Riesenvorteil so irgendwie.
Ja,
ne? Und wenn du dann aber halt irgendwie sagst, ey, ich habe aber das und das gemacht und ich mache hier irgendwie noch Produzent oder so, dann kann das für dich ja auch wieder, also das ist so unique, weißt du, für jeden irgendwie so. Muss ich aber auch trotzdem sagen, manchmal ein bisschen den Zweifel, ey, das ist manchmal, überfordert mich das, dass ich nicht alles zu 100% mache.
Ja.
So ein Backline-Job oder so. Ich werde nie jemand sein, der irgendwie jetzt tausende Euro ausgibt, glaube ich, und sich da so ein mega krasses Setup aufbaut und, weißt du, also so krass am Start ist einfach so.
Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass man da einfach nur das so machen muss,
das ist
Christian Lindner irgendwie, das ist, das war jetzt witzig, das ist das Mindset. Nee, ohne Scheiß. Ich glaube wirklich,
Mindset?
Also, das ist ja nur eine dumme Anekdote, aber es ist die Frage, wie du an die Sache rangehst, weil wenn dein Maßstab ist, du bist der krasseste Backliner, weil du halt tausende von Euros da rein investiert hast und nur das denkst, dann wird das tatsächlich wahrscheinlich auch so sein, dass das auch nur dann, dass nur das dann nicht zufrieden macht. Aber ich sehe es wahrscheinlich eher so und das vertrete ich auch, weil sonst würde ich zum Beispiel gar nicht klarkommen, ehrlich gesagt, und könnte auch nicht auf eine Bühne gehen und sagen, ich bin Produktionsleiter, ich vertrete diese Produktion. Jetzt habe ich den Faden kurz verloren, aber das Ding ist halt, dass ich glaube, du bist genau dadurch, dass du diese Fähigkeiten mitbringst, halt zu wissen, wie man auch wirklich Schlagzeug spielt und wie du wirklich diese Snare anspielen musst und so und viel mehr auch weißt, was den Schlagzeuger, der da sitzt, bewegt und was wirklich wichtig ist, weil du empathisch viel, viel mehr noch da bist, als zum Beispiel ein Backliner, der viel mehr auf der technischen Seite ist, im Kopf. Dadurch bist du für dich der beste Backliner, der das da machen kann tatsächlich. Ja, und das ist auch eine Qualität, die dann auch genau deswegen angefragt werden kann. So.
Ja, ja, voll.
Genau so muss man das wahrscheinlich sehen. Wenn ich jetzt andere Produktionsleiter zum Beispiel anschaue, die Veranstaltungstechnikmeister sind zum Beispiel, was ja auch total gut ist, wenn du da diesen Skill hast und so, dann hat das seine Berechtigung, ist auch total gut. Also ich habe einen ganz anderen Weg dahin beschritten so und im Endeffekt ist es halt so, du musst halt einfach wissen, wann du dir welche Kompetenz wann holen musst oder wie du einfach eine Produktion leitest. Und da gehören ganz, ganz viele Aspekte dazu. Wenn ich jetzt halt nur Veranstaltungstechniker bin oder auch Meister, dann bedeutet das nicht direkt, dass du ein guter Produktionsleiter bist.
Ja, ja, definitiv.
Das bedeutet halt aber das auch nicht, ne, dass du Schlagzeuger sein kannst, ein bisschen Merch, ein bisschen Backline und mal ein bisschen Ton gemacht hast und dann halt irgendwie sagen kannst, du bist Produktionsleiter.
Ja, ja, voll definitiv. Ich meine, das ist ja auch genau das, was wir irgendwie schon vorhin hatten, dieses Thema, nur weil ich jetzt ein gutes Zeugnis da habe und studiert habe, heißt das nicht, dass ich jetzt irgendwie der Crack bin. Also absolut, da gehört ja auch noch so viel dazu. Irgendwie, mir hat mal ein Kollege gesagt, den ich sehr schätze, der sagte halt zu mir, das Wichtigste, wieso ich dich auf Tour mitnehme, ist einmal, dass du ein guter Schlagzeuger bist, aber du bist auch ein guter Typ. Also du fügst dich in das Team ein und kannst halt einfach mit Menschen umgehen. Also das ist ja so, du bist ja dann irgendwie, was weiß ich, einen Monat mit diesen Menschen auf kleinstem Raum unterwegs und da braucht man halt keine Arschlöcher, so keine Egos. Ja. Das ist halt einfach irgendwie so, weil sonst, also du musst ja, ich finde das immer so schön zu sehen, wenn halt eine Produktion, wie zum Beispiel jetzt bei Zoe irgendwie so, ich finde das halt, wir als Produktion, das fühlt sich halt gut an.
Ja.
So, wir arbeiten cool miteinander, wir haben ein gutes Umfeld, wir kommunizieren gut miteinander und das ist halt so ein Riesenvorteil, weil daraus kann ja auch einfach nur was Gutes entstehen, so irgendwie. Da kann ja dann einfach auch diese Produktion gut dastehen irgendwie.
Absolut, also, ja.
Das ist halt
das
mega
muss halt Hand in Hand gehen irgendwie und das funktioniert in erster Linie einfach durch Kommunikation.
Voll.
Das ist das A und O.
A und O. A und O.
Ja. Alpha und Omega, sagen wir so. Da haut mich das Sample auch einfach direkt wieder raus. Ne?
So.
Das ist immer so.
Aber du wolltest das Pferd ja so aufsatteln erst.
Genau,
ne?
Vom Jetzt.
So.
Vom Jetzt aufs vielleicht mal ein bisschen früher, sag ich mal. Aber grundsätzlich ist es so.
Wir waren ja jetzt so ein bisschen dabei, ne? Du Produktionsleiter, das machst du jetzt, das bist du jetzt irgendwie. Haben wir dann auch schon so ein bisschen darüber geschnackt, dass du halt irgendwie angefangen hast dann als Backliner irgendwie für Max Giesinger, Pipapo und so. Und davor war, das war ja meine Frage irgendwie, da hast du denn so als Schlagzeuger oder auch im Studio viel mehr irgendwie gearbeitet irgendwie. So, du hattest mir auch mal erzählt, mit wem war das nochmal? Mike Singer? Da warst du ja irgendwie auch am Start,
Schlagzeuger.
Ne? Schlagzeuger,
genau. Ja, genau. Ja, da ist mir der Schlagzeuger ausgefallen, dann bin ich ja quasi eine Saison reingesteppt.
Und das fand ich auch mega geil, weil ich hatte da kann ich mich noch dran erinnern, so irgendwie ganz vage dran erinnern, irgendwie so ein, zwei Posts gesehen. Und ich fand das immer mega, wie du am Schlagzeug aussiehst.
Echt?
Ja, voll. Ich fand das irgendwie geil, aber du hast, das war auch ein geiles Setup und so, ich fand das irgendwie cool, das hat einfach gepasst.
Weil, war verrückt eigentlich, ne? Aber das ist auch meine Punk-Rock-Vergangenheit,
so.
Dass ich da irgendwie influenced worden bin, schon damals back in the days von Travis Barker und den immer nice fand und so, aber halt mir auch Benny Greb reingezogen habe zum Beispiel, ganz viel und mich auch sehr viel mit Rudiments und mit Technik, also der Technik, wie man Schlagzeug spielt, also Möller-Technik oder Stick-Control oder keine Ahnung.
Stick-Tricks.
Stick-Tricks. Und das Schlagzeug als Mischpult verstehen, sodass du da halt auch schon verstehst, du kannst halt vor dem Mikrofon schon ganz viel machen. Also mit.
Da sollte man viel mehr machen.
Wie stimme ich das Schlagzeug? Welche Fälle benutze ich überhaupt? Was für Becken gibt's? Was muss ich da benutzen? Wie muss ich am Schlagzeug atmen auch und so? Also.
Was ich so krass fand, dieser. es gibt doch immer, man sagt doch dann irgendwie immer so, der Schlagzeuger hat einen geilen Ton.
Ja.
So, das merkt man so krass irgendwie, wenn jemand am Set sitzt, und das kann ja sonst noch ein räudiges Set sein irgendwie.
Das stimmt, ja.
Das klingt einfach dann irgendwie, fühlst du so diese Energie, die darüber kommt.
Findest du, ich habe einen geilen Ton?
Ja.
Echt?
Ja.
Immer noch, ne? Ich spiele so wenig Schlagzeug, ich müsste das echt viel öfter machen. Aber ja,
für mich
Dank.
Spielst du sehr, sehr selten. Ja. Eigentlich gar nicht.
Ich spiele echt selten.
Du kannst doch mal Soundcheck machen. Ja. Ach nee, du sitzt ja denn immer da beim Monitor.
Genau, das ist nämlich das Ding. Da kommen wir nämlich zu dem nächsten Thema. Ich mache sehr gerne und auch sehr viel Monitor-Sound und ist tatsächlich auch aktuell immer noch gerne in der Doppelfunktion gefragt und davon versuche ich mich gerne auch zu lösen in Zukunft. Aber wird halt oft noch gefragt. Monitor machen ist halt, wenn man aus dieser Musiker-Ecke kommt, sehr naheliegend, wenn man irgendwie auch genau weiß, was braucht der Musiker oder ne, wie kann ich antizipierend arbeiten oder so, oder wie kriege ich das entsprechende Signal aus dem Musiker raus mit technischen Tricks. Mhm. Also so, das darf man ja fast gar nicht sagen, aber wenn ich das Gefühl habe, der Künstler oder die Künstlerin gibt mir zum Beispiel zu wenig Pegel, dann kannst du am Monitorpult dafür sorgen, dass da mehr Pegel kommt aus der Personalie raus und so. Und das ist durch so ganz leichte Handgriffe auch zu erledigen. Genauso wie halt ein Schlagzeuger, der mir halt für meinen Geschmack einfach zum Beispiel zu viele Overheads gibt, also zu viel Becken, dann gebe ich ihm die zum Beispiel ein bisschen lauter auf die Ohren und schon spielt der im besten Fall hält sich ein bisschen zurück. So.
Ja.
Im schlimmsten Fall muss man halt einfach kurz mal eingreifen und ins Talkback sabbeln und sagen. So,
sagen Sie mal bitte.
Ja, hören Sie mal.
Junger Mann. Was ist
da wieder los hier? Wir sind in der Astra-Stube. Ne? Naja, gut.
Häng mal das 22er Crashbacken da weg.
Ja, häng das mal ein bisschen tiefer. Genau. Um es runterzubrechen, einfach nochmal, ich bin Produktionsleiter und Monitormann und habe auch eine Vergangenheit als Ableton Operator und dazu gehören so Projekte wie, also aktuell Zoe Wees und die Band Juli. Ich bin jetzt 2024, das habe ich ganz viel bei Montez, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Mhm.
Und war, glaube ich, letztes Jahr bei Sing Mein Song. Juli ist übrigens dieses Jahr bei Sing Mein Song. Und sonst habe ich Max Giesinger schon gemacht, gesubbt auch bei Johannes Oerding oder Bosse. Und
ich finde es auch cool, dass wir
Sarah
echt
Sarah
so
Connor habe ich, Ableton Operator.
Stimmt, gemacht. Hast du auch viel gemacht, ja.
Und sonst fallen mir ganz viele Sachen einfach nicht ein, aber es ist nicht so schlimm.
Ist nicht so schlimm.
Ist ein Weg gewesen auf jeden Fall. Und das ist auch das Geile. Dass man lernt ja, man hört nie auf zu lernen. Wenn du aufhörst zu lernen oder auch keinen Bock mehr hast, dann kannst du dich eh direkt in die Kiste legen.
Ja.
Meiner Meinung nach. So.
Ich finde, finde ich auch richtig, irgendwie. Du musst halt einfach echt immer, und ich glaube, das ist auch wichtig, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem Feuer, dass wenn du halt eine neue Position erlernst oder dich halt dazu begibst, ey, ich mache jetzt Backline,
ja,
dann ist das ja auch, also dann entfacht das bei mir so ein Feuer. Ey, wie geil ist das denn jetzt? Lerne ich wieder was Neues?
Ja,
so irgendwie,
absolut.
Ne? Und,
ja.
Und sehe das wieder aus einer anderen Perspektive. Was ich noch sagen wollte, ich finde das halt auch total geil, was uns ja auch so ein bisschen verbindet, weil wir haben ja eigentlich erst wirklich durch die Zoe-Produktion so viel mehr Kontakt. So
ständig.
Ständig. Er ruft mich täglich an,
ja,
und fragt, ob ich sein Auto haben kann.
Ich hab schlecht geschlafen. Es ist 4 Uhr nachts.
Nee, und das finde ich halt geil, dass wir halt irgendwie dann auch so viele Produktionen schon zusammen gemacht haben. Ne? Also Zoe Wees, dann haben wir irgendwie Juli, dann war ich ja auch bei Max Giesinger und so. Und das
ach
ist
ja,
halt,
stimmt.
Das ist halt mega geil, so einfach, dass man,
ja,
dass man da halt immer so einen Weg zusammenfindet irgendwie auch so und dann irgendwie auch Erfahrungen
austauschen
kann.
Da hast du auch einen sehr guten Schuh gemacht bei Max Giesinger, habe ich gehört.
Das hat auch mega Bock gebracht, ey.
Das ist auch geile, das ist auch eine geile Produktion.
Ja,
also,
voll.
Da war ich sehr gerne. Ich habe auch sehr viel gelernt. Tatsächlich hat, da war so bei mir der Step auch so zum, da hat man mir die Möglichkeit gegeben, so jetzt, ach so, du machst jetzt übrigens Monitor. Digico SD12, viel Spaß. Und das war voll geil, weil genau da, Jens Bobis Stefan, Shoutout übrigens, geiler Typ. Wirklich auch, ich habe da echt viel gelernt. Also viel gelernt von der Art und Weise, wie man Monitor machen verstehen kann oder auch wie man es versteht, mit Signalen zu arbeiten. Shoutout auch an Ingo Tür auf. Da habe ich auch viel gelernt, was Drum-Making angeht und so. Und das, ne, also
das ist halt
Magic
das Ding.
Passiert vor dem Mikrofon. Das ja, ist halt voll. Auch, das mache ich, so mache ich mittlerweile auch Monitor und liebe ich es auch zu machen. Je weniger du am EQ machen musst oder im Pult, desto besser. Weil
ja, ja,
dann weißt du halt, das Signal ist valide, das ist halt wirklich, steht gut da und so, und das ist das A und O. Ja, aber um aufs Thema zurückzukommen, geile Produktion, auf jeden Fall. Mhm. Ja, macht Spaß. Spaß.
Spaß macht das.
Ja. Spaß mit Freunden. Aber genau, ja, dieses Brennen, dieses Feuer, übrigens auch lustige Anekdote kurz.
Nur kurz.
Brennen und Ausbrennen sind ganz schön nah aneinander übrigens. Ne? Oder ja, man kann auch für etwas brennen oder man kann auch gefragt werden, sag mal, brennst du eigentlich? Ja,
oder von etwas verbrennen.
Ja, das ist tatsächlich Feuer und Wasser gleichzeitig. Ne?
So.
Aber
sieht komischer.
Ja, nee, aber geil. Das ist alles geil. Ich finde, das sind gute Themen, eine gute Richtung auch und so. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie viel ich jetzt noch von mir erzählen soll. Grundsätzlich kann man das runterbrechen in, ich habe einen musikalischen Background. Ich bin aber sehr happy gerade mit dieser Produktionsleiter.
Rolle,
genau, weil da irgendwie so alle losen Enden zusammenkommen gefühlt und so.
Mhm.
Ansonsten bin ich noch sehr gerne Vater und mache halt auch sehr gerne als Produzent auch Musik mit der Band The Wave, also meinem eigenen Projekt, wo ich gerade aktuell sehr viel mit meinem Bruder zusammen schreibe und arbeite. Sein Alias ist Sweet Fellas, lohnt sich das auszuchecken. Er macht nämlich mehr Kunst als Musik, aber das ändert sich jetzt in diesem Jahr, weil der singt nämlich extrem gut.
Mm.
Und den zerre ich jetzt ab und an immer wieder vors Mikrofon und das lohnt sich, meine Damen und Herren. Das lohnt sich, das rein zu verleiben sich. Genau.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut. So. Ja. Kurze Pause. Gedanklich.
Wir sind auch schon wieder bei einer halben Stunde, Alter.
Alter, das ging ja ganz schön fix, ne? Aber meinst du das?
Halt wie so ein Wasserfall.
Echt, ja?
Ja, ja.
Meinst du, das interessiert die Leute überhaupt? Ich guck mal gerade. Meinst du, das interessiert die Leute? Ist das ein bisschen zu lange abgewiesen?
Ich glaube, man kann, also man muss jetzt mal in Ruhe das einmal durchführen.